Wissen, Orientierung, Verantwortung. Wo gehen wir hin? Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ethik Digital, der Podcast mit Christine Ulrich und Rieke Harmsen.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethik Digital. Mein Name ist Rieke Harmsen. Ich bin Host zusammen mit Christine Ulrich. Heute zu Gast ist Nicolas Dirks. Herzlich willkommen. Sie sind Philosoph, Autor und Experte für den sozialen Wandel durch die Digitalisierung in der Gesellschaft und haben eben auch Bücher geschrieben, verschiedene. Sie haben ursprünglich Philosophie als Interesse und wir kommen sicherlich noch darauf zurück. Unter anderem haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Mit Wittgenstein im Wartezimmer. Aber heute geht es hier um digitale Ethik. Christine stellt gleich die erste Frage.
Sie sind ja sehr viel unterwegs in Sachen Wirtschaftsethik, Wirtschaftswelt. Und meine erste Frage wäre gleich, wir denken ja oft an die Big Five, an Apple und Amazon und dass die doch relativ unmoralisch sein könnten. Und Sie setzen aber sehr stark auf die Moral in der Wirtschaft, dass doch da Grundzüge von moralischem Denken auch vorhanden sind.
Ja, das ist richtig. Also lassen Sie mich gleich vorab klären. Natürlich bin ich nicht so naiv zu glauben, dass es ohne Regulierungen irgendwie gehen würde. Also nur um den Punkt einmal abzuhaken, gerade in Märkten mit einer starken Monopolisierung braucht es Regulierung. Das ist völlig klar. Wenn ich allerdings über Moral spreche in der Wirtschaft, dann geht es mir auch ein wenig um die Position, aus der heraus ich auf die Wirtschaft zugehe. Ich erlebe das nämlich als nicht sehr produktiv, wenn ich sozusagen annehme, die Wirtschaft sei unmoralisch, da würde das keine Rolle spielen und ich habe sozusagen jetzt die Moral und jetzt komme ich auf die zu mit erhobenem moralischen Zeigefinger und erkläre ihnen, was sie zu tun haben. Da kommt in den seltensten Fällen eine produktive Kommunikation zustande, sondern ich möchte eigentlich die Menschen eher abholen, wo sie sind. Und ich denke da natürlich auch an den deutschen Mittelstand. Also wir reden ja auch nicht nur über Großkonzerne, sondern wir reden über die ganze Palette von Digitalwirtschaft. Und da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Schattierungen. Natürlich gibt es Menschen, für die dieses Thema sehr schwer zugänglich ist. Deswegen übrigens vermeide ich häufig auch die Worte Ethik oder Moral, sondern spreche dann eher von Verantwortung oder Vertrauen. Damit können die meisten eher schon mal was anfangen. Und dann versuche ich eigentlich aufzuzeigen, dass die moralischen Normen in der Wirtschaft natürlich eine Rolle spielen. Wie komme ich zu der Auffassung? Nun, ich glaube, dass überall, wo menschliche Kooperation stattfindet, moralische Normen im Spiel sind. Denn für gute Kooperation, an der die Kooperationspartner auch gerne teilnehmen und Einsatz zeigen und so weiter, brauchen sie eine respektvolle Behandlung, eine faire Behandlung. Und wenn wir mal jetzt in den Bereich der Wirtschaft gucken, dann wissen doch alle, die dort unterwegs sind, dass gute Beziehungen zu den Mitarbeitenden, unter den Führungskräften, zu den Führungskräften, zu den Kunden, zu Geschäftspartnern natürlich ein ganz wichtiger Teil sind. Da geht sofort eigentlich jedem auf, dass wenn diese Beziehungen durch Misstrauen geprägt wären, dass das sofort ökonomische Effekte hätte, die sich dann auch tatsächlich in Kennzahlen messbar ausdrücken lassen. Und ich möchte eigentlich gerne die Wirtschaft wieder damit stärker in Verbindung bringen, um von da aus sozusagen zu schauen, wenn wir dann also dem auch folgen, wenn wir da auch konsequent sind, wie müssten wir das dann weiter gestalten? Ich glaube, das Problem tritt im Wesentlichen dort auf, wo man es mit einem ökonomischen Fanatismus zu tun hat. Und damit meine ich, dass eine ökonomische Direktive, wie zum Beispiel Shareholder Value oder so etwas, eine Rolle bekommt im Handeln der Organisation, die moralische Überlegungen strukturell relativiert, sodass sie sozusagen entwertet werden, dass diese ökonomische Direktive überhaupt nicht mehr durch moralische Überlegungen in Frage gestellt werden kann. Das ist der Punkt, wo das Problem eintritt. Deswegen möchte ich diese wahrgenommene Dichotomie zwischen Ökonomie und Moralität eigentlich aufbrechen, so als könnte man entweder Geld verdienen oder man hat ein gutes Gewissen. Ich glaube, es geht darum, die Extreme zu vermeiden. Also auf der einen Seite, natürlich kann man von einem Unternehmen nicht erwarten, dass es sich finanziell ruiniert. Ne? Ich glaube, da gibt es auch eine moralische Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitenden, was die Arbeitsplätze angeht und so weiter. Auf der anderen Seite können wir als Gesellschaft, als Menschen auch erwarten, dass bestimmte Dinge, die moralisch falsch sind, nicht getan werden. In der Mitte gibt es aber noch einen großen Raum. Ne, da gibt es noch Spielraum und diesen Spielraum, diesen sozusagen diesen Kanal des Vertretbaren zugänglich zu machen. Das ist mein Ziel.
Ist es dann vor allem eine Frage der Größe oder des Unternehmensmodells, wie sich Moral überhaupt noch umsetzen lässt? Oder welche Rolle spielt auch die Digitalisierung? Weil die Big Five zum Beispiel sind ja ein Phänomen der Digitalisierung. Es gibt aber natürlich auch andere Riesenunternehmen, die weltweit tätig sind und die mit Digitalisierung nichts zu tun haben, sondern eher mit Globalisierung.
Ich glaube, da gibt es sehr viele Faktoren. Die Größe scheint eine Rolle zu spielen. Also in dem Moment, wo Menschen sich nicht mehr begegnen, wo sie nicht mehr direkt miteinander zu tun haben, so ist mein Eindruck, scheint das etwas in der Unternehmenskultur zu verändern, potenziell zumindest. Ich glaube, in dem Moment, wo Unternehmen eine Größe erreicht haben, wo nicht mehr jeder jeden kennt, auch nicht mehr mit jedem zu tun hat, auch nicht mal vielleicht am selben Ort ist, da braucht es schon eine sehr, sagen wir mal, starke Werteorientierung, gerade auch von der Führungsebene, um diese Kultur lebendig zu halten.
Und warum scheuen Sie sich dann an der Stelle von Ethik zu sprechen? Also Unternehmensethik ist ja auch was Etabliertes eigentlich.
Also grundsätzlich habe ich überhaupt gar kein Problem mit Ethik, über Ethik zu sprechen. Das hat eher etwas mit dem Kontext zu tun, in dem ich das tue. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Wirtschaftsvertretern spreche, ich halte ja auch viel Vorträge und so in dem Bereich, dass in dem Moment, wo ich von Ethik spreche, die Gefahr besteht, dass das Ganze so in eine Schublade einsortiert wird, die irgendwo an einem Randbereich mit ziemlich niedriger Priorität liegt. Naja, das ist vielleicht so ein bisschen was im HR-Bereich oder irgendwie so Unternehmenskultur oder so. Das ist eigentlich nicht das, worauf es mir ankommt, sondern es ist etwas, was die ganze Organisation, was jede und jeden in der Organisation angeht. Und deswegen vermeide ich diesen Ausdruck mal. In dem Moment natürlich, wo ich merke, in dem Kontext besteht diese Gefahr nicht, habe ich überhaupt gar kein Problem von Ethik zu sprechen.
Ich würde gerne, weil Sie es gerade angesprochen haben, dieses Thema HR, also Personalwesen, weil das einfach ja gerade ganz viel durch die Medien geistert, was denn passiert, wenn eben diese Systeme zum Beispiel bei der Personalsuche, bei Bewerbungen Menschen diskriminieren oder eben möglicherweise die Privatsphäre verletzt wird. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Wirtschaftsunternehmen? Wie gehen die damit um und funktionieren diese selbst auferlegten Regeln, die sich ja viele Unternehmen geben?
Also ich glaube, im Moment ist, was den deutschsprachigen Raum angeht, ist die Landschaft da ziemlich divers. Es gibt einige Unternehmen, die das sehr intensiv betreiben, wo ich jetzt als jemand, der natürlich nicht, intern ist, sondern extern, auch den Eindruck habe, dass es ziemlich ernst genommen wird. Also nicht nur eine Werteliste ins Internet gestellt wird, sondern dass tatsächlich innere Prozesse wirklich transformiert werden, dass auch zum Beispiel interne Gremien mit einer gewissen Weisungskompetenz auch tatsächlich und einer Unabhängigkeit von der Geschäftsführung etabliert werden. Im Moment habe ich den Eindruck, dass viele auch so ein bisschen abwarten, was der AI Act dann letztlich wohl bringt. Das ist so ein Thema geworden. Die Aufmerksamkeit ist größer. Man merkt, okay, da ist jetzt tatsächlich was in der Pipeline, was eine Menge verändern könnte. Aber warten wir mal ab, was wir dann am Ende eigentlich wirklich machen müssen. Wo ich persönlich sagen würde, verständlich, aber ich glaube, eine bessere Strategie wäre, sich vorab jetzt schon mal darauf einzustellen, denn eine Menge von dem, was im AI Act enthalten ist, ist, glaube ich, ziemlich unstrittig. Und diejenigen, die jetzt schon relativ früh sich darauf einstellen, werden, glaube ich, nachher im Vorteil sein, während die anderen so ein bisschen wie bei der DSGVO, dann relativ kurzfristig plötzlich quasi in Panik ganz viel bewerkstelligen müssen. Und das kostet dann meistens auch mehr Geld. Also ich glaube, es gibt auch ökonomische Gründe, warum Unternehmen eigentlich gut beraten sind, sich diesem Thema jetzt wirklich ernsthaft zu widmen.
Mich würde interessieren, gerade eben nochmal auf Unternehmen geblickt, wie stark sind solche Werte verankert? Was beobachten Sie da? Also eben Thema Mitgefühl, Thema Respekt im digitalen Raum, also in Arbeitsabläufen, jenseits jetzt von Personalabteilungen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ist das relevant oder ist das da eben auch so, okay, wir befolgen das aber nur, wenn es eine Regulierung gibt, die von extern kommt, die wir deswegen aufgreifen müssen, oder wir nutzen es, um Greenwashing zu betreiben?
Ja, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wer die Betroffenen sind. Also wenn es zum Beispiel die Mitarbeitenden, die Betroffenen sind, dann erlebe ich das, dass es schon auch sehr deutliche Diskussionen gibt zwischen Geschäftsführung und Betriebsräten zum Beispiel. Nicht, wenn wir darüber reden, wie ist es in Ordnung, die Mitarbeitenden zu kontrollieren. Und aus ethischer Perspektive würde man sagen, als welche Art von Wesen werden die Mitarbeitenden eigentlich behandelt? Werden sie als eigenverantwortliche moralische Wesen betrachtet, denen man auch etwas zutrauen kann, wo man sagt, ja, das sind so die Arten, wie wir damit umgehen wollen. Und wir sind immer ansprechbar, aber ihr seid diejenigen, die letztlich handeln müssen. Gebt uns Rückmeldung, bezieht uns mit ein. Wie können wir euch besser dazu befähigen? Das gibt es. Das sind nach meiner Erfahrung Unternehmen, die entweder sowieso einen starken Wertehorizont haben, oder es sind Unternehmen, die in der Vergangenheit eine extreme Schocksituation erlebt haben und deswegen gelernt haben, wir müssen diese Themen tatsächlich proaktiv angehen, sonst holt uns das am Ende ein. Es gibt natürlich sicherlich auch jede Menge andere Beispiele. Also wo das eben weniger getan wird. Das ist natürlich auch moralphilosophisch wirklich ein interessanter Punkt. Ne? Die moralphilosophische Frage ist ja immer, aus welchen Gründen möchten Sie denn, dass Akteure sich moralisch verhalten? Ne? Sie können das ja eben durch Strafen auch zum Beispiel erzwingen. Wir wissen aber zum Beispiel aus der Gehorsamspädagogik, dass das eigentlich heutzutage nicht die Art und Weise ist, wie wir Menschen zu moralischen Akteuren machen. Nicht? Sondern sie müssen verstehen, warum das gut ist. Ja, und dafür brauchen wir, glaube ich, auch eine andere Art von Diskurs. Deswegen finde ich das zum Beispiel wunderbar, dass es diesen Podcast gibt und ich selbst wirke auch in diese Richtung. Wir brauchen einen Diskurs, der tiefer geht, als darüber zu sagen, ja, okay, das sind mal die Werte, das ist jetzt europäische Verfassung und jetzt wollen wir einfach nur in die Lösung einsteigen und wir versuchen da irgendwie so billig wie möglich wegzukommen. Das ist ja nicht die Einstellung eines ethischen Akteurs. Ich glaube, dass letztlich wir natürlich nicht alle werden überzeugen können. Das wäre ja naiv zu glauben, dass jetzt plötzlich in der nächsten Zeit die geistig-moralische Wende über alle Wirtschaftsakteure hineinbricht und so weiter. Das glauben wir natürlich nicht. Aber ich bin schon Idealist genug, um zu glauben, dass es auf historisch längere Zeiträume gesehen schon Formen des moralischen Fortschritts gibt. Teile davon finden statt dann im Zusammenspiel mit rechtlichen Regulierungen, aber die sind auch nicht das Nonplusultra, weil die sich auch überholen. Da gibt es auch einen gesellschaftlichen moralischen Fortschritt und Horizont, der ja dann auch eine Art Korrektiv von Regulierung sein kann, wenn diese im moralischen Bewusstsein der Öffentlichkeit zum Beispiel als ungerecht empfunden werden. Wenn wir mal denken an, was weiß ich, zum Beispiel Legalisierung von Homosexualität in Deutschland. Das ist ja noch nicht so lange her, nicht? Und es gab einen moralischen Fortschritt und man hat gesehen, das können wir als rechtliche Regelung einfach nicht bestehen lassen. Und so haben wir es ja auch in vielen Emanzipationsbewegungen, die bis heute andauern. Der Prozess ist ja noch lange nicht zum Abschluss gekommen. Aber deswegen glaube ich auch, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn wir den Eindruck haben, wir können nicht mit einem Handstreich alles verändern, sondern wir brauchen einen langen Atem und am Ende lohnt es sich, glaube ich, aber es hängt eben von uns ab, dass wir es dann auch miteinander hinkriegen.
Aber sind wir dem Ganzen denn zeitlich gewachsen? Also wenn man sich das Tempo gerade von KI-Entwicklung, Digitalisierung anschaut, dass viele Menschen ja gerade jetzt sich doch definitiv überfordert fühlen von der entfesselten Wirtschaft, ja, von einem globalen Finanzkapitalismus, um mal die ganz großen Phänomene hier zu bemühen und eben auch von KI-Entwicklungen, von der Kunst der Täuschung und der Fälschung, dass man das Gefühl hat, dass wir schaffen das gar nicht mit unserem langsamen Tempo als Menschen.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, jetzt aus einer menschlich-psychologischen Perspektive. Aber da wäre ich sozusagen strategischer Optimist. Denn was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, stimmt, wir sind überfordert, wir kommen nicht mit und es ist alles zu Ende? Was würde das denn bedeuten? Was wollen wir daraus für Handlungen ableiten? Ich glaube, wir haben doch gar keine andere sinnvolle Möglichkeit, als zu sagen, nein, wir überlassen das Feld nicht einfach dem sozusagen der technologischen Entwicklung, die sich verselbstständigt, oder ökonomischen Interessen oder Machtinteressen, sondern wir gestalten mit. Das ist etwas, was uns als Menschen, glaube ich, auszeichnet, dass wir miteinander in einem Diskurs, einem Austausch darüber sind, wie es für uns gut ist. Das ist ja schon eine alte Einsicht, ne, also Frau Ulrich, das muss ich Ihnen als Medienethikerin natürlich auch nicht erklären, schon von Aristoteles in der Politeia, wo er fragt, was jetzt menschliche Gemeinschaften unterscheidet, zum Beispiel von den Ameisen oder Bienen. Und es ist eben dieser Austausch darüber, was für uns gut ist und das verändern zu können. Da uns miteinander im Gespräch zu bewegen, gerechtere Verhältnisse zu schaffen. Und genau diese Haltung, die brauchen wir auch heute. Und wenn wir merken, wie mutlos wir uns manchmal fühlen und dass es nicht stimmt, dann muss das doch ein umso stärkerer Impuls sein, um miteinander unsere Ressourcen zu aktivieren, um etwas zum Positiven, zu verändern.
Sie haben ja Wissenschaftstheorie auch studiert. Mich würde interessieren, glauben Sie denn, dass es vielleicht auch andere Methoden geben müsste, wie Wissenschaft und Wirtschaft sich verbinden? Also gibt es da auch einen Handlungsbedarf im Sinne von, wie kriegen wir schneller die Wissenschaft dazu, über etwas zu forschen? Und wie kriegen wir die Wirtschaft dazu, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zu nutzen in diesem Bereich digitale Ethik?
Ja, was die digitale Ethik angeht, ist das eine sehr gute Frage. Ich finde, aktuell funktioniert der Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in manchen Bereichen ja sehr gut. Also ich würde sagen, die Wirtschaft adaptiert im technischen Bereich und so weiter extrem schnell, treibt es ja selbst sozusagen auch stark voran. Auch Forschungskooperationen funktionieren ja ganz gut, wenn man mal an die Fraunhofer-Gesellschaft und so weiter denkt. Also da gibt es schon eine Menge. Ich glaube, im Moment ist mit eine der Schwierigkeiten, dass es alles doch sehr verstreut ist. Es gibt einfach so viel von allem. Es ist sehr schwer, das so zusammenzubringen, dass wir das Gefühl haben, wir haben eine Informationslage, aus der heraus wir entscheiden und dann entwickeln wir es gemeinsam in eine Richtung. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ja, eine Eigenschaft von großen demokratischen Staaten, dass es eben auch diesen Wildwuchs und diese vielen unterschiedlichen Richtungen geht. Es gibt da eine ganze Reihe von Themen, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass Wirtschaft und Wissenschaft sehr viel enger zusammenarbeiten. Also ein Punkt, der schon ein bisschen adressiert ist, den ich aber noch nicht so sehe in der Form, wie ich das möchte, ist zum Beispiel die Auswirkung von Algorithmen, Vorschlagsalgorithmen vor allen Dingen auf die politische Polarisierung. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass diese extreme politische Polarisierung, die es auch in den USA gibt, ziemlich zusammenfällt mit der Entwicklung von Vorschlagsalgorithmen, zum Beispiel auf sozialen Plattformen und so weiter. Und da steht eben gar nicht, glaube ich, jemand Böses dahinter, sondern es ist vielleicht einfach eine Eigenschaft von Algorithmen, dass sie die Umwelt möglichst so eigentlich transformieren möchten, jetzt mal metaphorisch gesprochen, dass es sich gut kategorisieren lässt. Sie möchten ja Vorhersage menschlichen Verhaltens, menschlicher Entscheidung, und Menschen, die in ein radikales Lager gehören, die sind sehr viel vorhersehbarer, was ihre Entscheidungen in bestimmten Bereichen angeht, als Menschen mit einer, sagen wir mal, gesunden, selbstreflektierten Urteilsfähigkeit, die sich situationsabhängig auch mal ganz anders entscheiden können plötzlich, ne? Das halte ich für wichtig, dass das genauer erforscht wird. Überhaupt auch die Ökonomie unserer Aufmerksamkeit. Wir als Gesellschaft haben ja begrenzten Vorrat an dieser wertvollen Ressource Aufmerksamkeit. Und die müssen wir ja jetzt mal so quasi volkswirtschaftlich gesprochen, die müssen wir ja irgendwie so verteilen, dass wir die gesellschaftlichen Probleme zumindest gut gelöst bekommen. Und was wir da mit dem Rest machen, ist jedem natürlich selbst überlassen und jeder. Aber irgendwie müssen wir sozusagen die richtigen Dinge richtig in den Blick bekommen. Und das scheint mir momentan auch nochmal beim Thema politische Öffentlichkeit, soziale Medien und so weiter, scheint mir sehr schwierig. Auch beim Thema KI übrigens. Ne? Ich glaube, dass zum Beispiel jetzt die Frage, ob die Roboter demnächst die Menschen ausrotten und eine Superintelligenz entsteht, das ist natürlich eine total spannende Frage. Nicht umsonst werden da so viele Bücher und Filme drüber gedreht und so weiter. Aber das sind nicht die drängenden Probleme, mit denen wir uns jetzt eigentlich gerade auseinandersetzen sollten. Man
Trotzdem
könnte.
würde mich Ihre Position dazu interessieren. Was glauben Sie denn? Also ich erlebe das gerade wirklich, dass das eine große Diskussion ist. Wird es dazu kommen? Ist das denkbar, dass die Superintelligenz eben im Prinzip unseren Geist nachbildet, unser Bewusstsein letztendlich operationalisiert? Ich meine, Elon Musk hat gerade gemeldet, dass eben irgendwie er ein künstliches System an ein Gehirn anbindet, um Menschen zu helfen, wieder laufen zu lernen. Das sind ja so erste Schritte in so eine Richtung, wo man sagt, so wie kann Mensch-Maschine stärker zusammenwachsen? Wie sehen Sie das?
Da sehe ich jetzt verschiedene Themen. Also erstmal, was die Superintelligenz angeht. Grundsätzlich muss ich natürlich sagen, sowieso als Philosoph mit einer sokratischen Einstellung, weiß ich natürlich nicht, ob die mal kommt und so weiter, kann ich nicht ausschließen. Ja, halte ich jetzt persönlich erstmal für sehr unwahrscheinlich. Ich bin auch kein Informatiker. Also wenn man jetzt so spricht über das, was Informatiker eine generelle künstliche Intelligenz nennen, also die nicht nur einzelne bestimmte Aufgaben erfüllen kann, sondern die sozusagen selbst lernen, sich unterschiedlichste Bereiche erschließen kann und alle möglichen Fähigkeiten verknüpfen kann und so weiter, dann ist nach dem, was ich aus der Forschung höre, ist das noch ziemlich weit entfernt. Dafür seien, so heißt es, noch einige technologische Durchbrüche nötig. Und das kann also gut und gerne noch 40, 50, 60 Jahre dauern. Weiß man aber natürlich nicht. Plötzlich geht das viel schneller. Oder auf der anderen Seite, es sind immer 20 Jahre, wie bei den fliegenden Autos, bis es noch dauert, dass es angeblich kommt. Wenn wir ganz realweltlich sprechen, würde ich natürlich sagen, ja, okay, dann müssen wir bestimmte Vorkehrungen treffen. Dann wäre ich auf der pragmatischen Ebene. Dann brauchen wir eben bestimmte Sicherheits- und Kontrollmechanismen. Und ein ganz wesentlicher Punkt dabei ist, glaube ich, unser Verständnis von KI, beziehungsweise wie wir KI überhaupt bauen. Da hat Stuart Russell in seinem Buch hat er darauf hingewiesen. Das fand ich sehr, sehr treffend. Und zwar ist die Frage, wie wir Ziele in KI eigentlich implementieren. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es gab diese Geschichte von einer Drohne in den USA mit einer KI ausgestattet. Die hatte das Ziel, gegen alle Widerstände ein bestimmtes Ziel zu zerstören. Und dann hat der Operator versucht, diesen Prozess abzubrechen, woraufhin die Drohne dann den Operator zerstören wollte, weil der Operator sie ja an der Erfüllung des Ziels hindern wollte. Das ist sozusagen so glaube ich, so diese Gefahr, die wir spüren und die vielleicht auch, ne, real besteht, dass wir also eine unglaublich mächtige Technologie schaffen, die eigenständig handelt, die wir dann nicht mehr unter Kontrolle haben. Da würde ich jetzt gar nicht mal so die Frage des Bewusstseins und so weiter, die würde ich da gar nicht so dran koppeln, sondern das ist dann eher so ein Kontrollproblem. Und das, glaube ich, könnte man oder müsste man dadurch in den Griff bekommen, dass man eine KI schafft, die eben in der Lage ist oder die diese Ziele, die wir vielleicht implementiert haben, immer wieder in Frage stellt, die sozusagen in einem Rückkopplungsprozess sich immer wieder an menschliche Betroffene wendet, ob das noch das Ziel ist, ob sich das verändert hat oder ob sie sich vielleicht einfach abschalten soll.
Und nochmal zu Elon Musk. Also dieser Gedanke zu sagen, okay, wir steuern künftig das Smartphone oder was auch immer mittels Gedanken, ist das etwas, was Sie auch in Einklang bringen können mit diesem Zielgedanken?
muss sagen, ich kenne diese Technologie jetzt nicht genauer. Das ist natürlich auch schon ein etwas älterer Traum in den 50er, 60ern von Marvin Minsky, der schon davon gesprochen hat, dass wir sozusagen unser Gedächtnis unglaublich erweitern können, indem wir uns dann Chips implantieren und so weiter. Und es gibt in Berlin so eine School of Mind and Brain, die also daran gearbeitet hat, eine Gedankenlesemaschine zu bauen, also neuronale Muster zu identifizieren, mit Gedanken zu korrelieren und dann quasi Gedanken lesen zu können, was natürlich toll wäre, wenn man mal an bestimmte Krankheitsbilder denkt, etwa oder so. Nach meinem Eindruck ist es immer, wenn man das jetzt noch mal genauer betrachtet, ist es meistens natürlich technisch genial, aber es trifft häufig nicht sozusagen diesen tiefen Menschheitstraum von, das ist dann wie Telekinese oder so, das trifft es jetzt meistens nicht. Mich würde sehr interessieren, was dann Kognitionspsychologen und Entwicklungspsychologen dazu sagen würden, ob da etwas mit grundlegend, mit unserem Körperschema tatsächlich passieren könnte und was das eigentlich für Folgen hat. Das ist eine Frage. Und am Ende ist es dann wahrscheinlich eine Abwägung, was zum Beispiel ein bestimmter Patient gewinnen könnte, wenn das zum Beispiel möglich wäre, jetzt dadurch über Sprache oder irgendwie zu kommunizieren. Für jemanden wie Stephen Hawking war, glaube ich, auch Beispiel in einer Berichterstattung darüber, wäre es natürlich vielleicht ein Segen gewesen, irgendwie einen Sprachcomputer mit seinen Gedanken steuern zu können.
Ich würde jetzt noch gerne mal zurück in die Politik springen, zum Abschluss sozusagen, weil Sie ja meinten, die größten Baustellen sind eigentlich auch da, wo die Forschung sich darum kümmern sollte, wie sich Algorithmen auf unser politisches Weltbild, auf unser Handeln auswirken. Und ich wüsste einfach gerne trotzdem noch, wie kommen wir denn aus dieser Nummer raus, dass die Algorithmen ja immer einen wirtschaftlichen Hintergrund haben? Da stehen ja eben Unternehmen dahinter, die damit Gewinn machen möchten und deswegen die Algorithmen ja auch in bestimmter Art und Weise konzipieren. Also um die Leute lange genug auf der Seite zu halten, um ihnen Vorschläge zu präsentieren, die sie eben nicht mehr rauslassen. Ja? Und um das mit den Anfangsgedanken von der Moral in der Wirtschaft zu verknüpfen, sollten wir schauen, dass wir uns unabhängiger machen von diesem großen kapitalistischen Denken. Sollten wir unsere eigenen Plattformen schaffen oder was wäre da Ihr praktischer Vorschlag auch?
Also das, glaube ich, sollten wir in Europa auf jeden Fall machen. Das wird ja auch in einigen Bereichen vorangetrieben mit dem Gaia-X, mit der Geschichte. Es wird ein eigenes Sprachmodell entwickelt, ja, in Deutschland, in Frankreich auch. Das übrigens, zumindest was den AI Act Bloom heißt es, das den AI Act angeht, erstmal in einem Vorabcheck durch die Stanford-Universität wesentlich besser abgeschnitten hat als zum Beispiel ChatGPT. Also ein, wenn man so will, erstmal ein ethisch besser vertretbares Sprachmodell. Und wir brauchen sicherlich auch einen offenen Index, nicht? Also die Grundstruktur, auf die zum Beispiel Suchmaschinen zugreifen. Da gibt es ja zum Beispiel die Open Search Foundation, die auch sich aus Wissenschafts- und anderen Vertretern zusammensetzt, überwiegend natürlich aus dem Bereich der Informatik, die sich dafür einsetzt, dass so ein Index gebaut wird und man eben nicht auf die Indizes zugreifen muss, bis dato, die eben Google und so weiter gehören. Insofern eine gewisse Unabhängigkeit ist eine Voraussetzung. Allerdings muss man auch sagen, also in manchen Punkten, glaube ich, ist tatsächlich eine Regulierung auch notwendig. Da hat es schon auch durch die EU-Kommission ja manche Studien gegeben zu sogenannten Dark Patterns und also zu Arten und Weisen, wie auch in im digitalen Design, bei der Webseitengestaltung, im E-Commerce und so weiter, bestimmte, sagen wir mal, Erkenntnisse auch aus der Verhaltenspsychologie und so weiter eingesetzt werden. Wir kennen es aus dem Gaming-Sektor, dass da spezifisch Dinge eingesetzt werden, um möglichst Gewohnheiten zu bilden bei den Nutzern. Das sind Dinge, da glaube ich, da müssen wir wahrscheinlich mit Regulierung eingreifen. Ich sehe das momentan nicht, dass das anders funktionieren kann, weil es auch irgendwie eine Grauzone ist, ne? Also ich erinnere mich auch an einen Vortrag, wo auch einige Menschen aus dem E-Commerce und so weiter dabei waren. Und solange ich darüber gesprochen habe, wie wichtig das ist, gute Beziehungen zu haben und zu kooperieren und wie wichtig auch eine ethische Haltung dafür ist und so weiter, das waren die alle ganz d'accord, waren alle dabei. Und dann irgendwann fiel der Grosche, als ich das dann über der Groschen, als ich das dann übertragen habe auf E-Commerce. Und man fragte mich ganz bestürzt, was, aber diese ganzen großartigen Tools aus der Verhaltenspsychologie, heißt das, dass wir die jetzt nicht mehr benutzen dürfen? Meinte ich so, naja, fragt euch das mal. Also, das muss man halt im Einzelfall angucken. Da muss man schon genau gucken, wann ist es legitimes Nudging? Da gibt es ja von Robert Thaler dieses Nudging-Konzept, was durchaus versucht, gute Intentionen und Wahrung der Freiheitsrechte und so weiter der Nutzenden zu respektieren. Oder ist es eben doch schon eine Form von Manipulation? Und das ist natürlich, das ist ein so weites Gebiet und es ist so eine große Grauzone bisher, dass ich sehr gespannt bin und gleichzeitig sehr hoffe, dass wir in dieses Gebiet irgendwo reinkommen. Ich glaube aber auch, dass wir in dem Bereich irgendwo ein ethisches Bewusstsein brauchen. Was uns wenig voranbringt, ist, wenn es einfach nur rechtliche Regulierung gibt in so einem weiten Feld wie Internet-Webseiten. Also wer will das überhaupt alles kontrollieren? Man mit großer Kreativität versucht, die rechtlichen Regulierungen irgendwie zu umgehen oder da irgendwelche Hacks zu finden, irgendwelche Loopholes, um dann doch irgendwie Dinge zu machen, die nicht okay sind. Deswegen setze ich doch irgendwie auf Ethik, auch in dem Bereich. Ich glaube auch immer noch daran, dass na, das Gute im Menschen, sagen wir mal, dass es auch da viele gute Menschen gibt. Es gibt eben auch kleinere Agenturen im Bereich E-Commerce, Online-Marketing, die durchaus auch etwas andere ethische Standards haben. Na, also ich bin immer dafür, die Wirtschaft differenziert zu betrachten. Und was die großen Plattformen angeht, da sehe ich das, glaube ich, so ähnlich, wie ich es jetzt aus Ihrer Frage herausgehört habe, dass wir da dringend Regulierung brauchen und Transparenzpflichten von Plattformseite. Ja, dass wir auch für neue Technologien sowas wie eine Zulassungsbehörde brauchen, quasi ähnlich wie so bei Medikamenten und so. Man muss die Unbedenklichkeit erstmal auch zeigen und sowas Ähnliches hat ja der AI-Act dann mit den verschiedenen Risikostufen von den Kontexten, in denen algorithmische Systeme eingesetzt werden, ja auch vor. Darüber hinaus, glaube ich, brauchen wir einfach auch eine weitere Entwicklung des moralischen Bewusstseins von Menschen in der Wirtschaft und dann nach Möglichkeit, das ist, glaube ich, mit einer Hauptaufgabe bei den Entscheidern. Und wenn wir nur ein paar kriegen, graduell immer ein paar mehr, dann, glaube ich, kommen wir auch schrittweise voran. Und das ist, glaube ich, das, was wir in diesem langfristigen moralischen Fortschritt vielleicht auch nur erwarten können. Aber wenn wir es schaffen, ist es auch gut.
Lieber Herr Dirks, vielen Dank für das Gespräch und für Ihre Einsichten. Ich kann gleich mit Ihnen sozusagen noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Sie sind ja bei der Evangelischen Akademie in Tutzing. Jetzt vom 1. bis 3. März findet dort eine Tagung statt zum Thema Orientierung in der digitalen Welt. Wohin führen uns Google, TikTok und Co.? Und ich bin sicher, dass Sie viele Gespräche haben werden mit den Teilnehmenden, mit den SpeakerInnen auf der Tagung. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis: Man kann sich noch anmelden für die Tagung. Vielen Dank, Herr Dirks, fürs Kommen und für das Gespräch in unserem Podcast Ethik Digital.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.